So beginnt, egal an wen er schreibt. Grüß Gott, sogar an den Herrn Ministerpräsidenten hat er so geschrieben, Grüß Gott, Herr, sowieso. Und ich habe ihn mal gefragt, warum schreiben Sie denn nicht sehr verehrter und so weiter? Dann sagt er, nein, das Beste, was ich einem Menschen mitgeben kann, ist, dass ich ihn von Gott her grüße. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich finde, wir könnten es doch auch untereinander so tun. Eben haben spontan einige mich auch gegrüßt mit Grüß Gott, aber können Sie es auch untereinander, so rechts und links? Ich weiß nicht, ob Sie... Ja, wunderbar. Also ich freue mich, dass Sie gleich Kontakt haben. Vielleicht lässt sich der nach der Bibelstunde noch vertiefen. Ganz herzlich möchte ich Herrn Pfarrer Jochen Häkele von der Evangelischen Brüdergemeinde in Korntal hier bei uns begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind und wissen das sehr zu schätzen. Ein Pfarrer hat sonntags ja immer viel zu tun und dann noch hier zu uns in die Bibelstunde kommen, das ist wunderbar. Vielen Dank. Gleich zu Beginn. Ah. Gleich zu Beginn möchte ich noch auf das Opfer hinweisen, was wir heute einlegen wollen. Es wird heute für die Helpline in Korntal gegeben werden. Und ganz spontan würde ich Sie bitten, Herr Häkele, ob Sie etwas dazu sagen könnten, zur Helpline. Denn das ist Ihnen ja auch nahe und Sie kriegen das ziemlich mit. Was ist das eigentlich und wer steht dahinter? Jetzt wollen wir miteinander singen. Wir singen am Anfang das Lied Lobpreiset unseren Gott. Das ist die Nummer 366, die Strophen 1 bis 4. Wir beten noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns hier in Freiheit treffen können, um dein Wort miteinander zu hören. Wir haben dich gerade im Lied gelobt, gepriesen. Und wir wollen dich auch bitten, dass du uns miteinander segnest, uns öffnest für dein Wort. Bitte, gib uns ein Wort für unser Herz und ein offenes Herz für dein Wort. Amen.
Auch ich sage ganz herzlich Dank, dass ich hier sein darf. Schon einige Jahre her, man sieht es mir vielleicht auch an, dass ich als Jugendlicher regelmäßig auf dem Eidler Jugendtreffen war. Inzwischen sind manche Jahre ins Land gegangen und dann kam die Anfrage, die Einladung für heute. Ich freue mich sehr. Vielleicht zunächst ganz knapp ein paar biografische Daten, dass Sie es einordnen können. Jochen Häkele, komme aus Ditzingen. Zu mir dazu gehört meine Frau Gudrun und drei prächtige Jungs, die jetzt zu Hause sind. Ich habe in Begleitung des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen Theologie studiert. Dann gab es verschiedene Stationen, so als Jungpfarrer wird man herumgereicht. Das Bengel-Haus hat mich noch einmal fasziniert und angezogen als Studienassistent für 3 Jahre, für Fachbereich Neues Testament. Dann kam die erste längere Gemeindephase und vor gut einem Jahr, zwei ist jetzt fast schon her, ein überraschender, für uns überraschender Anruf aus Korntal. Die Evangelische Brüdergemeinde sucht einen Nachfolger für Pfarrer Wanner. Und da fiel die Wahl und das Los aus irgendwelchen Gründen auf mich. Nach einer etwas turbulenten Familienphase ziehen sie mal mit 3 Jungs im besten Alter einfach um, die schon Wurzel geschlagen haben. Aber nach einer turbulenten Phase hat sich dann das alles gut eingefügt. Gott hat gewirkt. Wir sind fröhlich, sehr gerne in Korntal und sehr dankbar für diesen Dienstauftrag dort in der Evangelischen Brüdergemeinde. Dazu gehört auch die Helpline, Sie hatten es erwähnt, und zwar Schwester Anne Messner, für deren Dienst wir sehr, sehr dankbar sind, hat nach ihren Jahren der Leitung des Flattichhauses, also eines Kinderheims, ein neues Projekt angegangen. Sie ist eine tatkräftige, innovative Schwester und das tut unserer Gemeinde sehr gut. Helpline heißt eine Verbindung zwischen Menschen in Not und Menschen, die in Not helfen können. Also Pipeline, dieses Wort kennen wir, als Rohrdurchfluss. Die Helpline will Hilfe von Hilfsbedürftigen und Helfenden zusammenbringen. Das sieht ganz einfach so aus, dass Schwester Anne quasi, ich nenne es einfach mal so, ein Logistikzentrum in einer Person ist. Bei ihr kann man anrufen mit ganz konkreten Anliegen des Alltags. Da kommt jemand mit der Finanzsituation nicht mehr klar, Überschuldung droht und niemand im Bekanntenkreis kann ihr in dieser Person, in dieser Not helfen. Da ist eine alleinerziehende Mama und es wird schwierig, die Kinder so unterzubringen, dass auch berufliche Herausforderungen gemeistert werden können, weil ein Gehalt davon abhängig ist. Wer kann helfen? Da wird es aber auch sehr konkret, ein Mensch ist ins Alter gekommen, alleinstehend. Es gibt hauswirtschaftliche Tätigkeiten in der Wohnung zu tun, die er selbst nicht mehr tun kann. Und mit solchen Nöten kann man bei Schwester Anne anrufen. Sie hat einen Pool, eine Adresskartei von Leuten, die ihre Qualitäten gern zur Verfügung stellen. Und für ein kleines Taschengeld setzt sie dann, können die dann quasi vermittelt werden. Helpline ist quasi eine Vermittlungsstation in ganz alltäglichen und oft ist damit auch verbunden in geistlichen Fragen. Das lässt sich ja so oft gar nicht mehr voneinander trennen. Und von daher ist es nicht nur eine Hilfe in praktischen Lebensherausforderungen, sondern immer auch eine Möglichkeit, mit Menschen in einer ganz überraschenden Art und Weise auch das Thema Glauben ins Gespräch zu bringen. Und da spüren wir, dass das auch nicht nur in der Gemeinde, sondern auch über die Gemeinde hinaus Kreise zieht. Im Ort wird man aufmerksam, die machen da was wie Helpline. Was ist das denn? Und das ist unser Anliegen, ganzheitliche Hilfe, leiblich, menschlich, aber dann auch geistlich, seelsorgerlich. Soweit die Einleitung und vielen Dank für das Opfer, das Sie einlegen. Da kommt manches an Herausforderungen dazu und auf uns zu. Vielen Dank für die Unterstützung. Und jetzt möchte ich Sie gerne hineinnehmen in einen Abschnitt aus dem Galaterbrief. Ich habe diesen Abschnitt ganz einfach deshalb gewählt, weil der normale landeskirchliche Text vielleicht von manchen von Ihnen schon im Gottesdienst an diesem oder jenem Ort heute Morgen bedacht worden ist. Aber es gibt in der evangelischen Landeskirche in Württemberg so eine Ausweichsreihe, die sogenannte württembergische Reihe. Da kann man immer mal wieder rausspringen und der Text kommt seltener vor. Und ich habe auch schon wieder festgestellt, dass das Bibelabschnitte sind, die sonst in manchen Bibelbetrachtungen oder Gottesdiensten vor allem sehr selten vorkommen. Deshalb möchte ich Sie gerne mit hineinnehmen in das erste Kapitel des Kolosserbriefs. Es sind die Verse 11 bis 24. Galaterbrief, die Verse 11 bis 24. Es ist überschrieben, die Berufung des Apostels Paulus oder des Paulus zum Apostel. Vers 11. Denn ich erkläre euch, liebe Brüder, dass das Evangelium, das ich gepredigt habe, nicht menschliche Lehre ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ihr habt ja von meinem früheren Leben im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes bis zum Äußersten verfolgte und sie zu vernichten suchte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit übertraf und noch leidenschaftlicher als alle für die Satzungen der Väter eintrat. Als es aber Gott gefiel, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er mir seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündigen sollte, da besprach ich mich nicht erst lange mit Fleisch und Blut, ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog sogleich nach Arabien, und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Erst nach 3 Jahren kam ich nach Jerusalem, um Kephas, das heißt Petrus, kennenzulernen, und blieb 14 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich nach Syrien und Cilizien, den christlichen Gemeinden in Judäa aber war ich persönlich nicht bekannt. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgt hat, der verkündigt jetzt den Glauben, den er früher zu vernichten suchte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Herr, segne dein Wort jetzt an uns allen. Amen. Haben Sie es schon einmal registriert? Es gibt wenige Geschichten im Neuen Testament, die sich wiederholen. Es gibt vereinzelt Psalmen, die sowohl als Psalm auftauchen, als auch im Buch der Könige oder der Chronik. Es gibt Wiederholungen, nein, es gibt Vertiefungen in Form von den Evangelien, dass bei Matthäus Gleiches berichtet wird wie bei Markus. Aber wussten Sie, dass es eine Geschichte gibt, die gleich vierfach vorkommt? Und allein diese Häufigkeit, die lässt uns aufhorchen. Wenn es Gottes Geist zulässt, dass dieses Geschehen in vielfältiger Weise in Gottes Wort berichtet wird, dann liegt da ein besonderes Gewicht drauf. Ich denke an die Berufung von Paulus. Zuweilen sagen wir Bekehrung, aber ich meine, Berufung ist richtiger. Er bekommt einen Ruf, ganz überraschend. Und erst daraus kommt eine Umkehr. Angefangen hat es mit der Ansprache des erhöhten Jesus Christus an ihn. Dreimal wird in der Apostelgeschichte auf dieses Geschehen verwiesen. Einmal wird es erzählt, zweimal berichtet Paulus selbst von seinem Erlebnis und dann eben im Galaterbrief noch einmal. Das einzigste Mal, dass Paulus in den Briefen so ausführlich auf die entscheidende Stunde, die Wendestunde in seinem Leben eingeht. Und das macht neugierig. Da wollen wir doch mal näher hinhören, Gottes Wort hören. Es war jetzt gerade, so schreibt er in diesem Abschnitt, 3 Jahre bevor er dann öffentlich aufgetreten ist in der Gemeinde in Antiochien, dass Paulus unter ganz anderen Vorzeichen gelebt und gewirkt hat. Haus um Haus hat er abgegrast, Spitzel hat er angesetzt, manche Schlupfwinkel aufgestöbert. Und was mag das für eine Not gewesen sein? Da war die Christengemeinde, die Jesusleute, waren gerade in der Startphase und man ließ ihnen kaum Raum und Zeit, sich zu entfalten. Kann denn auf solch einem Boden des Widerstandes verheißungsvoll und auch fruchtbar Gemeinde wachsen? Wenn man heute hineinhört in Gemeindewachstumsprogramme, dann ist viel von Voraussetzungen die Rede. Und das sind oft Idealvoraussetzungen. Man braucht begabte Menschen. Es braucht viele Dinge, die im Umfeld passen, damit Gemeinde wächst. In der Urchristenheit hören wir genau das Gegenteil. An sich sind es die ungünstigsten Voraussetzungen für die Gemeinde Jesu. Verfolgung und Bedrängnis von der ersten Minute an. Es fängt schon bei Stephanus an. Da wird mitten in die Gemeinde der ersten Christen in Jerusalem dieser Keil der Verfolgung und des Martyriums getrieben. Kann das denn etwas werden? Hat diese Bewegung denn überhaupt Verheißung? Unter menschlichen Voraussetzungen und unter menschlichen Gesichtspunkten müssten wir sagen, das wird nur ein Strohfeuer. Kreuz und Auferstehung und dann wird es vielleicht sich um Wochen, ja Monate handeln, aber dann erlischt diese Flamme. Der Druck ist zu groß. Es ist bewegend, wie Jesus Christus seine Gemeinde unter schlechten Voraussetzungen blühen lässt, aufblühen lässt. Wahrscheinlich hätte keiner von uns solche Voraussetzungen gewählt, um Gemeinde zu bauen. Aber in Jerusalem war Gegenwind angesagt, von Anfang an. Und dennoch kommt Jesus zu seinem Ziel. Jesus baut anders. Jesus führt anders. Jesus braucht nicht menschliche Optimalgelegenheiten. Jesus kann es sogar sich leisten, in ausweglosen, herausfordernden Situationen eine fruchtbare Arbeit zu wirken. Paulus ist davon ein Zeuge. Wir haben gehört, wie er seine Wende, seine Umkehr, seine Hinkehr zu Jesus erzählt. Wir kennen ihn ja, diesen Saulus, energisch, der Verfolger. Und was er hat, es war der Eifer. Er spricht selbst davon. Ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Ihr habt gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte. Er eiferte über die Maßen, so kann er sich bezeichnen. Blicken wir einmal hinein in 3 Etappen. Da ist zunächst der Paulus, der, ich nenne es einfach mal, der Vorzeit. Dann werden wir entdecken den Paulus der Wendezeit und dann als drittes den Paulus der Prägezeit. Zunächst Der Paulus der Vorzeit. Damals, erzählt er, früher. Und er war so sprichwörtlich bekannt, dass die Gemeinde in Galatien, an die dieser Brief geht, mit wenigen Strichen sofort weiß, worum es sich gedreht hat. Paulus hat also als Verfolger gravierende und schmerzliche Spuren hinterlassen in der Gemeinde Jesu. Geprägt vom Eifer um Gottes Wort. Und das ist ja schon etwas Eigenartiges. Da tritt einer mit gutem Richtung an, aber mit der ganz falschen Zielsetzung. Der Eifer Gottes, der Eifer für Gott, ist das denn etwas Falsches? Dass wir eifrig uns um Gottes Wort mühen, die stille Zeit halten, immer wieder nachdenken, nachhören, nachfragen, Herr, was sagt dein Wort? Ist das denn falsch, wenn wir eifrig uns ins Gebet hineinführen lassen, in großer Treue Hände falten für Anliegen, die er uns aufs Herz legt? Ich meine, der Eifer des Paulus war nicht das Problem, aber die falsche Bewegrichtung. Es war ein Eifer, der, ich sage es einmal so, von unten her kam. Der Paulus sieht sich und sieht die Ziele, die er vor Augen hat. Der Eifer kam von unten her. Noch einmal Vers 13 und 14, da wird das deutlich. Ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen, über die Satzungen der Väter. Da ringt einer für Gott, aber aus eigener Kraft. Und das macht ihn blind. Da kann er sagen, ich verfolgte, ich übertraf, ich eiferte. Ich habe es für mich einmal so formuliert, ein Eifer von unten her. Was Paulus gebraucht hätte, den Eifer von oben her, von Gott her. Denn dann hätte er auch nicht gegen Jesus gekämpft, sondern hätte gespürt und erkannt, er kommt an Jesus nicht vorbei. Keiner kommt an Jesus vorbei und keiner kommt ohne Jesus durch. Das muss Paulus jetzt auf dramatische Art und Weise lernen. Wir wissen alle die Bekehrungs-, die Berufungsgeschichte vor Damaskus. Da wird dieser Mann aus seinem Ich-Denken, aus seiner klaren Ich-Perspektive, aus seinem Ich-Formuliertsein herausgerufen, heruntergestoßen und plötzlich hineingeworfen in Gottes Absichten, in Gottes Möglichkeiten. Paulus mag für uns als Völkerapostel vielleicht weit entfernt sein, aber weil unsere Aufträge anders aussehen und unsere Dienste. Aber diese Lebenshaltung, die ist durchaus auch ein Thema, das für uns bedenkenswert ist. Woher kommt unser Eifer für Jesus? Und wie viel kommt aus unserem Eifern für ihn, aus eigener Intensität? Aus eigener Motivation. Wie ist das? Kann Jesus nur noch die Ergänzung sein zu den Planungen und Zielabsichten, die ich selber verfolge? Da ist ein Tag zu bewältigen, vollgefüllt mit Herausforderungen, aber ich bin versucht zu sagen, mit Übung und Routine und manches an Versiertem werde ich schon durchkommen und wenn dann der Herr noch den Segen gibt, dann klappt's. Noch dazu den Segen gibt. Sie haben es schon gemerkt. Der Eifer von unten. Wenn wir von unseren Möglichkeiten her denken und meinen, es bräuchte nur noch die Zugabe, die unser Herr uns gibt, dass die Sache rund läuft. Paulus muss schmerzhaft lernen, dass er von oben her denken muss. Dass er sogar so hart formulieren kann, aber so heilsam formulieren kann, wie es im Wochenspruch gesagt ist, dass es eben die Gnade allein ist und dass wir nicht aus unseren Werken gerettet sind. Die Gnade allein, Epheser 2. Oder an anderer Stelle, durch Gottes Gnade, sagt er, bin ich, was ich bin. Oder im 2. Korintherbrief kann er dann formulieren, uns bekannt, dass die Gnade in seiner Schwachheit den Ansatzpunkt und den Zielpunkt und die Erfüllung findet. Paulus, der Eiferer aus der Vorzeit, Wir dürfen daran studieren und können studieren, dass es nicht unsere Motivation braucht, sondern dass es zuerst sein Griff, unseres Herrn Griff nach unserem Leben braucht. Von daher habe ich mir selbst die Frage gestellt und stelle sie Ihnen einmal weiter. Was treibt denn mich an im Glauben? Auch wenn ich schon viele Jahre Jesus gehören darf und dafür sehr dankbar bin. Aber dass sich da nicht falsche Routiniertheiten einschleifen, falsche Gewohnheiten. Was treibt denn mich an? Ist es dieses Ringen und Kämpfen von unten her mit der eigenen Kraft und Jesus gibt schon seinen Segen dazu? Oder lasse ich mich hineinstellen in eine Situation, das sagt, Herr, von mir aus bringe ich nichts als leere Hände. Füll du, führe du. Bis hin, dass es vielleicht Wege sein mögen, die in meiner Rechnung gerade nicht auftauchen, die mir vielleicht gar nicht gefallen. Die Vorzeit des Paulus. Ein Eiferer wird verändert. Vom eigenen zum göttlichen Denken. Und dann das Zweite, die Wendezeit. In Vers 15 setzt Paulus noch einmal neu an. Nachdem diese Vorzeit beleuchtet ist, mit all ihrer Eigenmächtigkeit, auch mit ihrer Eingekreistheit in sich selbst und mit aller Blindheit, sagt er, und dann schenkte Gott eine neue Zeit. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleibe aus angesondert hat. Als es aber Gott wohlgefiel. Was ist das für ein neues Aufatmen? Was ist das für eine Veränderung? Da war dieser große Einbruch vor Damaskus. Und das war zugleich ein ganz gravierender Umbruch für diesen Verfolger. Es war vor allem der Durchbruch für den, der bisher aus eigener Kraft und eigenem Denken Gott wohlgefällig sein wollte. Und mit verbunden war es dann ein Aufbruch hin zu einem Dienst als Völkermissionar. Das hätte sich niemand vorgestellt, Paulus nicht, aber keiner sonst in den Gemeinden, der uns verfolgt hat, der predigt jetzt das Evangelium. Als es aber Gott wohlgefiel. Was ist das für eine Zusage über dem Leben dieses Apostels? Und das dürfen wir für uns genauso nehmen, dass wir unter dem Wohlgefallen Gottes um Jesu Christi willen stehen dürfen. Wie oft können wir in unserem Leben das auch sagen? Denken Sie einmal nach. An Wegführungen, an gnädige Stationen, an bewahrtes und durchgetragenes, an Wendepunkte und Schaltpunkte. Haben Sie das auch erlebt? Als es aber Gott wohlgefiel und dann hat sich in meinem Leben dieses und jenes getan. Ich wüsste einige Geschichten zu erzählen, wo ich merke, da hat Gottes Wohlgefallen gelenkt und dirigiert. Nicht immer habe ich es sofort erkannt, nicht immer gleich. Zuweilen erst im Nachhinein die Wohltaten und das Wohlführen unseres Herrn entdeckt. Als es aber Gott wohlgefiel. Bei Paulus wird deutlich, dass es keine Situation für unseren Herrn gibt, die nicht veränderbar ist. Keine. Wer einen Paulus zur Raison und zum Umdenken bringt, soll der vor unseren Problemen und unseren Herausforderungen nicht auch einen Weg wissen, egal wie sie sind. Sollte der Mann ohne Vollmacht dastehen, wenn die Diagnose noch so schwer ist. Sollte der, der den Verfolger zum Bekenner bringt, keinen Ausweg wissen an den Situationen, wo mir die Hände gebunden sind und scheinbar nichts mehr geht. Paulus will das deutlich machen mit diesem biografischen Abschnitt. Es geht nicht um ihn. Es geht darum, deutlich zu machen, als es aber Gott wohlgefiel. Gottes Wohlgefallen kann Situationen von der Spitze auf den Füßen stellen, kann umdrehen, kann Neues schaffen. Und jetzt habe ich einmal nachgefragt, was gefällt denn Gott wohl? Der Apostel muss es doch sagen, näher, und er tut das. Gott gefällt es zu erwählen. Gott gefällt es zu erwählen. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat. Bewegend. dass unser Leben von der ersten Lebenssekunde früher, von der ersten Vereinigung von Zellen, vom ersten Zellstadium von Gott beobachtet, getragen, geführt wird. Psalm 139, wo er der Psalmbeter bekennt, dass er die Nieren bereitet hat, ins Verborgene hineinsieht, der redet davon. Es gefällt Gott wohl zu erwählen, die Auswahl für uns zu treffen. Aber nicht, weil wir so viel zu bieten haben, nein, weil seine Liebe ihn zu uns drängt. Von Anfang an sind wir gewählt. Wussten Sie das? Dass Sie, egal woher Sie kommen, egal was Sie mitbringen, egal was Sie bewegt, dass Sie Gottes erste Wahl sind? Die erste, nicht die fünfte und auch nicht die 18., die dann zum Zug kommt, wenn die anderen eben vielleicht versagt haben. Nein, jedem Einzelnen möchte ich es am gernsten jetzt auf den Kopf hin mit Handschlag zusagen, Sie sind Gottes erste Wahl. Nicht weniger wie Paulus, genauso auserwählt. Es gefällt Gott, auszuwählen, uns zu erwählen. Das spricht er uns zu, immer wieder neu in seinem Wort. Das sagt er uns zu in den Gaben von Brot und Wein, wenn wir Abendmahl feiern. Du bist ein Wohlgefallen Gottes. Du gefällst Gott. Sicher nicht alles, was wir tun, gefällt ihm. Die Sünde bricht immer wieder hinein. Aber das ändert nichts an dieser Grundabsicht. Du bist ein Wohlgefallen Gottes. Das ändert auch nichts daran, dass eben Gott selbst diesen Wohlgefallen in Menschengestalt hat deutlich werden lassen. Erinnern Sie sich an die Weihnachtsgeschichte. Wenn die Engel singen vom Frieden und den Menschen ein Wohlgefallen. In Jesus wird uns diese Zusage deutlich. Er steht dafür gerade, dass Gottes Wohlgefallen uns gilt, jedem Einzelnen. Was für eine Zusage. Mein Schöpfer und dein Schöpfer hat Wohlgefallen. Schaut nicht kritisch hin, nicht prüfend, zuerst mal abtastend, sondern liebevoll, erwählend. Es gefällt Gott, dass er uns ansieht. Gott gefällt es, uns zu erwählen. Und ein zweites, was gefällt Gott? Es gefällt Gott, uns zu berufen. In unserem Abschnitt kann Paulus sagen, als es aber Gott wohlgefiel, der mich ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat. Ein Geschenk, er ruft, immer wieder neu, barmherzig, immer wieder lockend. Wenn meine Frau zu Hause 4 Männer hat, einen großen und 3 Heranwachsende, dann ist das Leben nicht immer ganz einfach. Das können Sie sich vorstellen. Und da kommt es doch hin und wieder vor, dass das Essen fertig ist und der Ruf durchs Haus geht, aber keiner rührt sich, inklusive mir. Da muss ich doch noch unbedingt diesen Brief, den ich gerade eintippe, fertig machen. Der Ruf kommt ein zweites Mal und beim dritten Mal verstehe ich auch, dass die Tonhöhe und der Tonfall etwas variiert. Nicht mehr ganz so freundlich. Kann ich voll nachvollziehen. Sie hat es nicht immer leicht. Was ist das anders, wenn unser Herr uns ruft? Da wird beim dritten Ruf der Tonfall nicht direkter. Und da heißt es am Schluss nicht, jetzt habe ich schon 5-mal sagen müssen. Unser Herr ruft immer wieder neu. Beruft uns immer wieder neu in seine Gnade, in seine Nähe, bei ihm geborgen zu sein. Heute Morgen haben wir in Korntal wieder neu Abendmahl gefeiert. Und das war wieder so eine Stunde, wo das ganz besonders mir spürbar war. Er sagt sich uns zu. Gnade heißt ja nichts anderes als die Nähe. Ich bin dir nahe auf Tuchfühlung. Nicht nur neben dir, nicht nur um dich. Ich bin dir so nahe, dass ich mich ganz in dein Leben hineinlege. Es ist nur ein Stück Brot. Es ist nur ein Schluck Wein. Und es ist doch der ganze Herr Jesus Christus, der sich uns schenkt. Es gefällt Gott, uns so zu berufen, hinein in unser Leben zu kommen und uns in seinen Dienst hineinzurufen. Und was gefällt Gott noch? Als es aber Gott wohlgefiel, der mich ausgesondert hat und berufen, dass er seinen Sohn offenbarte. Das ist das Dritte. Es gefällt Gott, dass er uns Jesus groß macht. Es gab bei unseren Kindern immer wieder mal die Phase, im Alter von 3, 4, 5, dass sie gern Alpen anschauen. Und dann sitzt man sich auf die Couch, macht noch einen Fanta oder einen Tee und dann wird es ganz gemütlich. Und dann wird die Seite nach vorne rückwärts geblättert. Oh, wie hat der Opa damals ausgesehen? Und. Bilderstunde. Hier wird noch ein ganz anderes Album aufgeschlagen. Gott offenbart sich uns, zeigt uns seinen Sohn Jesus. Es ist, als ob unser Schöpfer ein Album aufschlägt, aber nicht aus mit Bildern unserer eigenen Vergangenheit. Als ob er das Album aufschlägt und wir sehen Jesus Christus. Wir sehen den, den wir von unserem natürlichen, von unserem eigenen Wahrnehmen nur begrenzt erkennen. Keiner von uns kann Jesus als Heiland aufgrund von klugen Gedanken wahrnehmen oder aufgrund einer frommen Erziehung. Dass uns Jesus als der Herr deutlich wird, das ist Geschenk, das ist Offenbarung. Da muss Gott selbst ein Tuch vor unseren inneren Augen wegnehmen. Es gefällt Gott wohl, dass er uns Jesus zeigt. Jesus, den Heiland, Jesus, den Helfer, Jesus, den Gekreuzigten, Jesus, den Auferstandenen, den Sieger, Jesus, den, der am Ende das letzte Wort spricht, der Richter und für die, die an ihn glauben, auch der Retter. Da hat Gott seinen Wohlgefallen, dass er uns Jesus groß macht. Von daher sollte und müsste eigentlich jede Verkündigung, ob es die Bibelstunde ist, ob es ein ganz traditioneller Sonntagmorgengottesdienst ist, ob es eine Verkündigung bei einer Trauung oder die Trauerpredigt bei einem Sterbefall, darum müsste immer das der Dreh- und Angelpunkt sein, dass wir Jesus vor Augen bekommen. Von uns aus können wir es nicht tun, aber Gottes Geist schließt ihn uns auf, sodass unser Herz immer wieder neu Vertrauen fasst. Paulus spricht hier von einer Enthüllung, einer Offenbarung, einer Apokalypse. Ja, darauf kommt es an, dass Gott uns immer wieder neu den Blick eröffnet und die Augen auftut. In unserem Jugendkreis wird immer wieder das Lied eingestimmt, ein neueres. Das ist genau die Bitte, die hier der Paulus auch formuliert. Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz, dass ich dich sehe. Weil ich es von mir aus nicht kann. Aber was für ein Geschenk, dass er uns Augen und Herzen öffnet, dass wir ihn sehen und ihn erkennen. Ich würde einfach hier mal einen kurzen Schnitt machen und Sie einladen, dass wir jetzt das Liederbuch zur Hand nehmen. Diese Nachmittagsstunde 14 Uhr plus, die hat ja auch ihre Gefährdungen. Und denen wollen wir jetzt entgehen, indem wir es uns gegenseitig zusingen. Jesus Christus kennt dich, dich Paulus, aber auch dich und dich und dich. Er hat seinen Ruf für uns. Es ist die Nummer 223. 223, die 5 Strophen, die singen wir alle. Wir waren bei der Vorzeit und hatten gesprochen vom Eifer und von dem, dass Jesus Christus selbst uns eifrig machen muss, weil sonst alle Richtungen in die falsche Richtung geht. Wir waren dann bei der Wendezeit des Paulus und haben nachgefragt, was ist denn das Wohlgefallen, das Paulus hier erlebt? Es gefällt Gott, uns zu erwählen, schon von Mutterleib. Es gefällt Gott, uns zu berufen an den Platz, wo er uns ganz dringend braucht. Es gefällt Gott auch, dass er uns Jesus groß macht, seinen Sohn offenbart. Und ein letztes, es gefällt Gott, dass wir das nicht für uns behalten. Paulus kann davon reden, dass es Gott wohlgefiel, dass er Jesus sieht, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Das ist Gefallen Gottes. Da freut uns sich unser Schöpfer darüber, wenn wir weitersagen und weitertragen, was er unser Leben hineingelegt hat. Ich meine, es stammt von Albrecht Bengel, dieses Bild vom Brunnenrohr. Er hat wohl gesagt, dass er selbst nur wie ein Brunnenrohr ist. Ein Brunnenrohr ist eigentlich eine Kleinigkeit. Das Wasser erzeugt es nicht, das Wasser kann es auch nicht stauen, es kann nur weiterleiten. Es kann nur weitergeben, das ist die einzige Funktion. Wenn ein Brunnenrohr verstopft ist, dann fehlt das Lebenswasser. Wenn es schlecht ist, dann verschmutzt das Lebenswasser. Aber wenn es rein da ist, dann hat es schlicht und ergreifend die Funktion, dass es Wasser speit und andere daran satt werden, andere davon Leben bekommen. Das ist in der Linie des Apostels, dass er einer war, der Brunnenrohr ist, Weitergabestation. Einer, der sich auf den Weg macht, nicht um Neues und Eigenes zu sagen, sondern das, was er in Jesus geschenkt bekommen hat, weiterzutragen. Auch das gefällt Gott, dass wir solche Weitergabestellen sind. Nicht von uns her, sondern nur Transporteure. Ich habe mir angewohnt zu sagen, wenn hin und wieder jemand nach der Predigt zu mir kommt und sagt, das hat mich angesprochen oder der Punkt war für mich wichtig, dass ich dann sage, wissen Sie, ich gebe einfach weiter, was ich bekomme. Das ist die Haltung von Brunnenrohren. Das ist die Haltung des Apostels. Das dürfen wir sein. Menschen, die weitergeben, was sie bekommen. Aber auch nicht sich verschlossen oder schamvoll zurückziehen, sondern fröhlich das Lebenswasser weitersagen und weitertragen. Kommen wir zu der letzten Zeit. Es war die Vorzeit des Eiferers. Es war die Wendezeit. Was gefällt denn Gott? Und jetzt die Prägezeit. Paulus berichtet, dass er nach seiner Hinwendung und seiner Inbeschlagnahme von Jesus eben einen ganz eigenen Weg ging. Er ging nicht hinauf nach Jerusalem, sich mit den Aposteln zu besprechen. Er zog nach Arabien und dann wieder zurück nach Damaskus. Es dauerte 3 Jahre, bis er an die Stelle kommt, wo die Urgemeinde ihr Herz hatte, nämlich nach Jerusalem. Vermutlich brauchte er diese Zeit, brauchte diese Prägezeit, diese Auszeit, diese Aufatemzeit. Obwohl, man könnte ja meinen, wenn Paulus sagt, ich besprach mich nicht zuerst mit Fleisch und Blut, nicht mit den anderen Aposteln, nicht mit Jakobus und Petrus, ich ging nicht hinauf nach Jerusalem zuerst zu den Aposteln, ist das wieder dieser stolze alte Paulus, der sich selbst zu helfen weiß, der selbst die Sache angreift und der selbst die Sache durchzieht? Nein, wir müssen noch etwas ausholen und den Hintergrund des Galaterbriefs, ein bewegter Hintergrund, etwas in den Blick bekommen. Paulus hatte diese Gemeinden in der heutigen Türkei dort gegründet. Und er ist wiederholt dorthin gefahren, auch auf der zweiten Missionsreise, weil dieses Wachstum um das Fortkommen der Gemeinde, darum war er sehr besorgt. Er hatte wohl früh schon gespürt, dass es da manches auch an Irritationen, auch als Gefährdungen für diese jungen Christen gab. Und tatsächlich, kaum war Paulus weg, hat er sich dann Europa zugewandt und wurde Richtung Philippi geführt. Da haben sich wohl auch schon andere Missionare dort ein Stück weit festgesetzt. Die hatten durchaus auch ein Evangelium. Allerdings war es nicht so das Paulinische. Das hieß eher, Jesus, aber vergiss nicht, dass du dich beschneiden lässt. Wir kommen doch aus dem Judentum. Dieses Evangelium hieß, Jesus, ja, aber dann halte bitte auch die Speisegebote. Lies nach im Alten Testament. Als guter Jude oder als einer, der so auf dem jüdischen Fundament steht, halte dich daran. Oder die Lehrten, Jesus, ja, aber die Festzeiten, die sparen wir nicht aus, die gehen wir in alter Tradition wieder an. Und zugleich hatten diese Nachapostel, diese Nachgemeindeleiter, diese Nachprediger auch an Paulus immer wieder ein Haar gefunden. Was will denn der? Der war ja nicht mal einer von den 12. Ja, war er denn überhaupt dabei unterm Kreuz, so wie die anderen? War er denn dabei, als Jesus sich am Ostermorgen den 12 gezeigt hat? Nein. Das ist doch auch gar kein so richtiger. Ein Spätberufener, ein neu dazugekommener. Und schon gab es in Galatien, in diesen Gemeinden, einen Autoritätenstreit. Paulus kam in Misskredit. Er wurde von manchen sogar als Verfälscher hingestellt. Und darum spricht Paulus, und das ist bewegend, ich empfehle es Ihnen, lesen Sie vielleicht heute Abend in Ruhe mal die ersten beiden Kapitel des Galaterbriefs nochmal durch. Da ringt Paulus förmlich um diese Gemeinde und es ist kein weicher Ton. Er kann hart zur Rede gehen, hart zur Sache, kann sich darauf berufen, dass er von Christus das Evangelium anvertraut bekommen hat und dass es kein anderes Evangelium gibt und dass der, der anders lehrt, sogar ein hartes Wort, verflucht wird, anathema, ausgeschlossen aus der Gemeinde der Christen, herausgeworfen aus der Verbindung mit Christus. Paulus hat das offensichtlich in dieser Prägezeit gelernt, dass es im Glauben um diese Klarheit geht. Dass es da nicht sein kann, dass man da zu leicht kompromissfähig wird. Paulus hat das offensichtlich in dieser Prägezeit, bevor er dann aufgetreten ist, direkt nach seiner Bekehrung in Arabien gelernt, aber nicht von irgendjemandem. Er hat es gelernt von Jesus selbst. Vermutlich war das eine Zeit des Hineinhörens auf Gottes Wort. Eine Zeit noch einmal ganz neu studieren in Gottes Wort. Da waren nicht menschliche Lehrmeister zuerst für ihn wichtig. Da war zuerst der Meister selbst, Jesus, wichtig. Und deshalb kann er diesen Galatern dann auch in Kapitel 3 sagen, ihr unverständigen Galater, ihr seid bezaubert worden, verlockt, verführt. Andere haben euch an die Angel bekommen. Euch war doch Jesus Christus vor Augen gemalt, aber nicht irgendeiner, kein Moderner, keiner, der mit dem Letzten daherkommt, sondern euch war doch Jesus Christus, nämlich der Gekreuzigte, vor Augen gemalt. Und noch einmal sind wir beim Bilderalbum Gottes im Bild gesprochen. Wenn uns die Christusseiten aufgeschlagen werden, dann wird uns der Gekreuzigte vor Augen gestellt. Der, der alles für uns hingibt, sich ganz für uns verschenkt. Da wird dieses Wort plötzlich ganz aktuell für unsere moderne Zeit, wo es immer wieder uns gesagt wird von manchen Zeitgenossen, wir müssten auch in dem, was wir denken und glauben, mit der Zeit gehen. Wir müssten eben unser Denken und unser Bekennen dem Zeitgeist anpassen. Paulus macht deutlich, Gottes Wort ist unverrückbar. Bis hinein in ethische Themen, die heute in unserer Gesellschaft längst in Schieflage gekommen sind, sind wir hier gefordert, ein klares Wort, das klare Evangelium zu sagen, das, was vor Gott gilt. Im Zwischenmenschlichen, in vielen Bereichen, dass wir da nicht mitschwimmen können mit dem, was man sagt, sondern gebunden sind an das gute und heilige Wort Gottes. Bewegend ist, dass diese Verdrehungen gar nicht zuerst von außen kommen. Wir haben gehört, anfangs die Verfolgung, die christliche Gemeinde wurde von außen mächtig unter Druck gesetzt. Und was war das Ergebnis? Sie wurde zwar aus Israel herausgesprengt, aber die Gemeinde ist gewachsen. Wenn man die Kirchengeschichte durchverfolgt, dann kann man das studieren und buchstabieren. Druck von außen setzt der Gemeinde Jesu zu. Aber es ist keiner Regierung und keiner Ideologie bisher gelungen, durch Druck von außen Gemeinde Jesu mundtot zu machen. Jesus bewahrt seine Menschen. Was aber viel gefährlicher ist, ist das, was Paulus hier im Galaterbrief erwähnt, dass von innen Zersetzungen kommen, dass Gemeinde von innen in Krise kommt, in Auseinandersetzungen. Darum legt er so viel Wert drauf, dass wir bei der Lehre bleiben, beim Wort bleiben, beim klaren Wort Gottes. Deshalb die Betonung, ich bin nicht zuerst hingegangen zu den Aposteln, mein Weg war in die Stille, in die Auszeit, in die Abgeschiedenheit. Und dann danach kommt der Abgleich mit Jakobus und mit den anderen in Jerusalem. Und danach kommt der Einsatz in den Gemeinden. Denen war er unbekannt, heißt es in Vers 22, den christlichen Gemeinden. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er früher zu zerstören suchte. Und priesen Gott über mir. Das ist der Zielvers in diesem Abschnitt. Das ist das dankbare Halleluja quasi am Ende, das die Gemeinden singen. So kommt Gott mit Menschen, sogar mit einem Paulus, zurecht. So stark ist er, dass er das Aber sagen kann. Aber des Wohlgefallens. Das sagt er nicht nur zu Paulus, das sagt er auch über uns. Der Apostel bekennt und erkennt in seinem Leben rückblickend, wie über vielerlei Stationen Gott seinen Heilsplan hatte und zum Ziel kommt. Und er erkennt auch, und das hat sich bis heute nicht geändert, wer Empfänger der Gnade wird, so wie Paulus hier, der wird dann auch zum Werkzeug der Gnade. Wer Empfänger der Gnade wird, der wird dann auch zum Werkzeug der Gnade. Von daher haben wir diesen Bogen geschlagen und haben noch einmal dem Apostel über die Schulter geschaut, wie er selbst berichtet, dass Gott mit ihm zurechtkommt. Verse, die uns für heute ganz neu Mut machen, Gottes Wohlgefallen an uns zu sehen und Gott wohlgefällig denn auch ihm Großes zuzutrauen. Wenn wir Empfänger der Gnade sind, dann dürfen wir auch das andere werden, Werkzeuge seiner Gnade, ihm im Dienst. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir jetzt noch beten. Jesus Christus, wir sagen dir Dank für dein gutes und klares Wort heute Nachmittag. Und immer wieder neu nimmst du uns zur Hand und leitest uns in deiner Wahrheit. Herr, wir loben dich und staunen, wie du Menschengeschichte schreibst und mitten in Menschengeschichte hinein Gottes Geschichte. Du weißt, was unsere Themen sind, unsere Baustellen im Leben, Situationen, wo bei uns manches vernagelt und verbaut erscheint. Dein Wort heute Mittag macht uns Mut, dass wir viel größer von dir denken, viel mehr dir zutrauen. Du kannst neu werden lassen. Wir denken jetzt an manche Menschen in unserem Bekanntenkreis, in unserem Umfeld, wo es uns vielleicht auch schwerfällt zu glauben, ob sie deine Wahrheit noch erkennen. Da ist so viel Verbitternheit, so viel Hartheit. Wir möchten dir sie innerlich jetzt im Stillen mit Namen nennen. Und ich bitte, lass auch sie dieses Wunder erleben, dass du in ihr Leben hineinsprichst. Und Herr, wir haben gehört von deiner Gemeinde, die schon in den Anfangszeiten unter Druck und Verfolgung steht, und nehmen wahr, dass in unseren Tagen, in unserer Zeit, deine Gemeinde aufs Neue, aufs Höchste bedroht ist. Der islamischen Welt ganz besonders. So möchte ich dich bitten für deine verfolgten und bedrängten Kinder, dass du dich ihrer erbarmst. Gib ihnen den Mut, der sich zu dir bekennt, trotz allem. Und dann lass sie erfahren, dass sie königlich bewahrt und geborgen sind in dir. Und da, wo du die Gemeinden und einzelnen Christen Schweres auflädst zu tragen, da trag du sie selbst hindurch. Ja, verherrliche du dich an ihnen, sodass alle sehen und erkennen müssen, dass du Herr bist. Ja, und wenn jetzt diese Bilder aus Oslo uns in Zeitungen und Fernsehen vor Augen gestellt werden, dann spüren wir, diese Welt ohne dich dem Abgrund entgegengeht. Wir sagen dir Dank, dass du uns die Augen für dich geöffnet hast, dass wir dich sehen dürfen, Herr Jesus Christus. Und bitten dich für diesen Blick und einen Trost ganz besonders jetzt auch für die Leidtragenden, für die Erschrockenen, für die, bei denen von einer auf die andere Sekunde so viel zerstört ist. Also vieles bewegt uns beim Blick in diese Welt, auch beim Blick in unsere Gemeinden. Aber uns befreit, dass wir auf dich schauen dürfen als allererstes und sehen dürfen, du verherrlichst dich, du führst dein Werk herrlich hinaus. Mit dir dürfen wir alle Tage gehen und glauben und leben, dir entgegen. Dafür sei dir Lob. Amen. Vom Aber haben wir gesprochen und gehört vorher. Jetzt wollen wir singen. Aber der Herr, er ist immer noch größer. 377 in unserem Liederbuch, diese 5 eindrücklichen Strophen.
Pfarrer Hegele, wir danken Ihnen herzlich für die Biografie des Paulus, mit der Sie uns konfrontiert und ermutigt haben. Ich habe mir überlegt, was hat mich denn heute da berührt? Welcher Satz? Ein Satz ist mir sehr hängen geblieben, vielleicht haben den manche gar nicht so gehört. Gottes Wohlgefallen kann Situationen von der Spitze auf die Füße stellen. Wie gut, dass dieser Gott, der solche Macht hat, uns in Christus Jesus erwählt hat und dass sein Wohlgefallen auf uns ruht. Wir werden das erfahren, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns ihm öffnen mit allem, was uns beschäftigt, was uns freut, was uns plagt, was uns schmerzt, was uns umtreibt. Vielen Dank, dass wir ermutigt worden sind, auch in einer Zeit, in der vieles so drunter und drüber geht, solche zu sein, die bezeugen, was er uns bedeutet und was er uns gesagt hat, was er uns gezeigt hat. Ich möchte noch einige Ansagen machen. Am kommenden Mittwoch um 20 Uhr trifft sich der Mittwochkreis zum letzten Mal vor den Sommerferien. Sie sind herzlich eingeladen, in die Sonnenbergstraße 23, also in unser altes Mutterhaus, zu kommen. Das Thema Staunenswertes im dritten Buch Mose. Bald sind Schulferien. Viele freuen sich drauf, Schüler wie Lehrer. Vom 6. bis zum 27. August füllen Menschen hier unser Mutterhaus, die ihre Bibel besser kennenlernen wollen. Der Bibelkurs kommt wieder. Wenn Sie in der Nähe wohnen, können Sie auch gern als Gasthörer am Bibelkurs teilnehmen. Unser Saal ist ja ziemlich groß, er findet hier statt. Vormittags sind die Bücher von 1. Mose bis 2. Chroniker dran. Nachmittags steht eine Einführung in die wichtigsten Themen der Heilslehre bzw. Dogmatik auf dem Programm. Außer mittwochs und samstags, da gibt es ein anderes Programm. Es gibt Prospekte draußen, die können Sie mitnehmen. Am nächsten Sonntag erfahren Sie dann mehr über einen konkreten Stundenplan. Herzliche Einladung dazu. Und dann noch eine Leider-Ansage. Es ist etwas ganz Seltenes, aber heute ist es so. Heute können wir Sie leider nicht zum Kaffeetrinken einladen. Bis auf diejenigen, die heute schon eingeladen sind. Das sind nämlich die hauswirtschaftlichen Lehrlinge und all ihre Gäste, ihre Eltern und Freunde. Heute werden wir ein großes Abschlussfest mit Ihnen haben. Wir freuen uns sehr darauf. Aber das sprengt einfach unsere Kapazitäten. Ich denke, Sie haben Verständnis. Nächsten Sonntag sind Sie wieder herzlich zum Kaffee eingeladen. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute und gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.